Ich möchte euch alle ganz herzlich grüßen. Wir freuen uns, dass wir bei euch sein dürfen und möchte euch Grüße mitbringen von unserer Gemeinde in Zwickau. Wir haben jetzt dieses Wochenende aktuell eine Zeit von Fasten und Beten und wir haben dann immer unsere Gemeinderäume rund um die Uhr offen und die Leute können auch nachts kommen zum Beten oder zum Singen. Und ich glaube, einige Leute haben für euch hier gebetet in diesen Tagen. Ich bin noch nicht ganz sicher, wo das hingeht heute. Es gibt eine Schriftstelle in Jesaja 54, die Verse lese ich uns mal vor. Ich glaube, dass das eine Schriftstelle ist, die der Herr euch als Gemeinde geben möchte. Das ist Jesaja 54, von 2 bis 5 oder bis 6. Da steht, mache weit den Raum deines Zeltes und deine Zeltdecken spanne aus. Spare nicht, mache deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest. Denn du wirst dich nach rechts und links ausbreiten und deine Nachkommen werden die Nationen beerben und die verödeten Städte besiedeln. Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht zu Schanden und schäme dich nicht, denn du wirst nicht beschämt dastehen. Sondern du wirst die Schande deiner Jugend vergessen und nicht mehr an die Schmach deiner Witwenschaft denken. Denn dein Gemahl ist dein Schöpfer, Herr der Herrscharen ist sein Name und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Gott der ganzen Erde wird er genannt. Denn wie eine entlassene und tiefgekränkte Frau hat dich der Herr gerufen und wie die Frau der Jugend, wenn sie verstoßen ist, spricht dein Gott. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich das in Worte fassen soll, aber ich glaube, dass der Herr mit euch einen Neustart machen möchte und dass ihr eine Zeit erlebt habt, eine Phase erlebt habt als Gemeinde, wo der Herr möchte, dass die beendet wird. Und also ich glaube, dieser Vers 4, fürchte dich nicht, denn du wirst nicht zu Schanden und schäme dich nicht, denn du wirst nicht beschämt dastehen, sondern du wirst die Schande deiner Jugend vergessen und nicht mehr an die Schmach deiner Witwenschaft denken. Denn wir haben ganz viel gebetet und ganz viel gefastet und ganz viel gemacht. Das steht hier nicht. Oder wir haben diese kleinen Pieper, die uns alle 2 Minuten daran erinnern, dass wir beten müssen oder was es alles gibt, was wir tun könnten. Und wir neigen extrem dazu und wollen gerne etwas tun und wollen gerne gewisse Art von Leistung erbringen, damit der Herr gar nicht anders kann, als uns zu segnen oder uns voranzubringen, uns wachsen zu lassen. Und hinter dem Ganzen ist irgendwie eine Art von Stolz, das so in uns steckt, wenn wir doch irgendetwas wenigstens dafür tun oder leisten könnten, dass er uns liebt und dass er uns errettet hat und dass er alles, restlos alles für uns getan hat. Hier steht, dass wir nicht zu Schanden werden, weil unser Gemahl unser Schöpfer ist, der Herr der Herrscharen und der Erlöser und der Heilige Israels und Gott der ganzen Erde genannt wird. Das ist der Grund, weil er der Herr ist. Weil er restlos alles getan hat, was zu tun war, weil er am Kreuz gerufen hat, es ist vollbracht. Er hat alles vollbracht. Ich habe das irgendwie auf dem Herzen, dass wir das empfangen können und dass der Herr mit uns heute einen geistlichen Akt tun kann, dass die Zeit von Lethargie und unter einer Decke sein oder unter einem Joch sein, dass die beendet wird und dass etwas Neues aufbricht, weil der Herr uns liebt, weil der Herr die Gemeinde von Herzen liebt und weil, wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen und ihm treu bleiben, wird er dafür sorgen, dass wir am Ziel ankommen. Wenn wir das nicht glauben, dann lass uns nach Hause gehen und nie wieder hierher kommen. Er wird dafür sorgen, dass wir am Ziel ankommen. Er wird uns bauen. Er weiß, was uns fehlt. Er ist der Herr seiner Gemeinde. Er weiß, wo wir schwach sind. Er kennt unsere Fehler. Es ist alles vor ihm offenbar. Und er ist zu keiner Minute darüber verstört oder ratlos. Was soll ich denn jetzt machen? Er ist zu keinem Augenblick frustriert. Gott ist gerne Gott. Und Gott freut sich jeden Tag. Und Gott hat uns gerufen als seine Kinder. Und er hat beschlossen, dass wir in den Stand von Kindern Gottes hineinkommen sollen, hineingekommen sind. Das war alles seine Entscheidung. Wir kennen all die Schriftstellen, dass er uns zuerst gerufen hat oder erwählt hat. Das ist sein Wille. Und er hat beschlossen, dass wir bei ihm ankommen. Jesus hat gesagt, er geht zum Vater, um für uns Wohnungen zu bereiten. Und nun ist Jesus nicht jemand, der Wohnungen bereitet und dann am Ende irgendwie merkt, oh, jetzt hat's doch nicht gereicht, das war das ja umsonst. Es wird also nicht so sein, dass im Himmel Wohnungen leer stehen bleiben. Er ist derjenige, der dafür sorgt, dass wir ankommen. Es gibt diese Schriftstelle, treu ist der, der euch beruft, er wird es auch tun. Er wird es tun. Und wir brauchen diese Haltung, dass wir ohne ihn letzten Endes gar nichts tun können. Das hat auch Jesus gesagt und auch das kennen wir alle. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir können weder ein Lied ohne ihn singen, noch ein Gebet sprechen, noch irgendetwas anderes ohne ihn tun. Wir sind total abhängig vom Herrn. Und ich glaube, dass ein Neustart geplant ist von Gott, dass er ganz neu in dieses Urvertrauen eintretet. Der Herr ist unser Gott. Und weil er unser Gott ist, wird es gelingen. Nicht weil wir fleißiger sind, mehr lesen, mehr fasten, mehr beten. Nein, das wird gelingen, weil er der Herr ist. Er ist der Herr. Und er hat beschlossen, zu einer Braut zu kommen. Und er will, dass wir dazugehören. Das ist sein Wille. Und daran hat sich nichts geändert. Lass uns unsere Häupter wieder erheben. Und nach vorne schauen und auf den Herrn schauen und uns freuen im Herrn. Unsere persönliche Beziehung zu ihm anschauen und mit einer neuen Liebe und Zuwendung zu ihm Jesus nachfolgen. Also diese Stelle sagt, fürchte dich nicht, du wirst nicht zu Schanden und schäme dich nicht. Denn du wirst nicht beschämt dastehen. Denn er ist der Schöpfer, er ist der Herr der Heerscharen, er ist der König. Und er ist gekommen, uns zu erretten und zu rufen. Und er hat für uns das Gesetz erfüllt. Er hat all das getan, wozu wir nie in der Lage wären. Nie, nie, nie. Und es braucht einfach die Demut von unserer Seite her, dass wir eingestehen und das zugeben und auch bejahen. Ja, es ist tatsächlich so. Ich könnte nichts in irgendeiner Weise dafür tun, sondern er hat es getan für mich. Und wir nehmen an die Gnade Gottes, die wir nicht verdient haben. Und das ist die Erkenntnis, um die es geht. Wir haben das nicht verdient, wir werden das nie verdienen können. Und was auch immer wir für den Herrn tun werden, und das sind Aufgaben, die der Herr für uns hat, und da gibt es einen Auftrag für die Gemeinde hier, aber das alles tun wir aus der Freude und aus der Gemeinschaft mit Jesus heraus, weil wir wissen, ich war dem sicheren Tod geweiht, ohne ihn hätte ich nicht den Hauch einer Chance, aber er hat mich errettet. Und diese Gnade, die ich nicht verdient habe, nehme ich an. Und aus der Freude, diese Gnade erfahren zu dürfen, dass all das, was ich nie auf die Reihe kriegen würde, er geschafft hat, er getan hat, er erfüllt hat, bis ins letzte Detail. Gibt es ja viele Passagen in Evangelien, wo steht, dass Jesus bestimmte Dinge tat und bestimmte Dinge sagte, damit die Schrift erfüllt würde. Jesus hat wirklich alles bis ins Detail erfüllt. Und wir empfangen Gnade und wir qualifizieren uns dafür, dass wir sie nicht verdient haben. Oder jemand anders bei uns hat mal in einer Lehre gesagt, du bist dann fürs Reich Gottes qualifiziert, wenn du jemand bist, der Fehler macht. Dann bist du richtig in der Gemeinde. Und aus dieser Freude heraus werden wir für ihn und mit ihm Dinge tun oder er durch uns, ganz egal, wie du das formulierst. Und die Gemeinde hat einen Auftrag und den gilt es zu finden, zu suchen und zu finden. Die Gemeinde ist die Körperschaft hier auf der Erde, durch die Gott die Dinge tun will, die er tun will. Die Gemeinde ist die Körperschaft, aus der heraus Dienste entstehen und Gott das tun will, was er sich vorgenommen hat. Und deshalb ist Gemeinde so wichtig. Deshalb sind wir, ihr, jeder Einzelne so wichtig. Im Reich Gottes ist es nicht so, dass wir alle irgendwie eine Nummer haben und wenn eine ausfällt, kommt eine andere an die Stelle und es geht nahtlos weiter. Es ist nicht so wie in unserer doch immer kälter und liebloser werdenden Wirtschaft, dass man einfach austauschbar ist und Gott, der Allmächtige, zu seinem Ziel kommt, weil er allmächtig ist, völlig unabhängig von dem, wie wir entscheiden oder wie wir leben. Das ist nicht so. Das ist eine falsche Idee von der Allmacht Gottes. Wir sehen in seinem Wort ganz klar, dass Gott darauf angewiesen ist, hier Leute zu finden, die ihm ihr Herz geben und ihm nachfolgen. Es gibt diese Schriftstelle irgendwo im Alten Testament, wo steht, ich suchte einen Mann, der für mich in den Riss treten würde. Ich suchte einen Mann. Gott sucht Menschen. Und Gott freut sich, Menschen zu finden, die sagen, ja Herr, ich bin bereit, ich folge dir nach. Und ich tue das, was du mir aufträgst. Aber das Ganze ist eine wunderbare, herrliche, schöne Sache. Das ist eine Sache, die in Freude geschieht und in dieser fest verankerten, tiefen Zuversicht. Der Herr ist unser Gott. Und weil er groß ist, weil er die Macht hat, weil er Gott ist und nicht irgendjemand anders und weil er gesiegt hat für immer, weil er gerufen hat, es ist vollbracht, deshalb wird es uns gelingen. Es gibt diese Stelle im Psalm 1, glaube ich. Das ist eine atemberaubende Verheißung. Ja, Psalm 1, Vers 3. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Alles, was er tut, gelingt ihm. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Alles, was wir tun, wird uns gelingen. Das glaube ich. Davon gehe ich aus. Alles, was wir tun, wird gelingen. Warum? Weil er der Herr ist. Die Gemeinde ist die Körperschaft, durch die der Herr seinen Willen tun will und tun wird. Und deshalb hat die Gemeinde eine tiefere und größere Bedeutung, als die meisten Kinder Gottes glauben. Und wir dürfen uns nicht leiten lassen von dem Bild von Gemeinde, was wir aktuell haben. Wir dürfen nicht ableiten aus dem, was wir im Moment sehen, bei uns oder in anderen Gemeinden, dürfen daraus nicht ableiten, was wir beobachten, was wir erleben, dass damit Gemeinde eben ja auch irgendwie gut ist und Gott vielleicht andere Wege findet, andere Wege geht oder gar Hoffnungslosigkeit und Resignation Raum geben. Der Herr Jesus baut seine Gemeinde und wir sind in Zeiten der Vorbereitung und wir sind in einer Zeit, wo es gilt, sich persönlich und als Gemeinde vorzubereiten auf das, was der Herr tun wird. Und die Gemeinde, die der Herr baut und wo wir Ansätze sehen weltweit und wo wir in Dimensionen von Gott gebracht werden, die wir heute noch nicht kennen. Eine Gemeinde sein, wo der Herr wohnt mit seiner Gegenwart. Und aus der Gemeinde heraus wird der ganze Reichtum, die ganze Gnade, die ganze Größe Gottes herausströmen auf alle möglichen Arten und Weisen. Also hört damit auf, euch anzuschauen, wie ihr heute seid. Das ist ein Trick des Feindes, uns selbst zu beschauen. Uns selbst zu analysieren. Wenn wir auf uns selbst schauen, sehen wir, wenn wir ehrlich hinschauen, nicht viel Gutes. Das steht schon so im Wort, dass das so ist. Deshalb sagt das Wort, wir sollen auf ihn schauen, nicht auf uns. Nehmen wir nicht unseren momentanen Zustand als, das ist es jetzt und mehr geht nicht. Das sind Lügen des Feindes. Also dieser Vers, Epheser 3,10, ist einer von mehreren, die das ausdrücken, dass der Herr durch die Gemeinde das tun wird, was er sich vorgenommen hat. Da steht, dass den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Und dann steht noch dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist ein ewiger Vorsatz des allmächtigen Gottes, das so zu tun. Und daran wird kein Teufel irgendwas ändern. Das ist das Gute, dass wir einen Herrn haben, der gesiegt hat. Und dass es im Nachhinein keiner anderen Macht mehr gelingen wird, diesen Sieg in Frage zu stellen oder gar ungültig zu machen. Also die Körperschaft Gemeinde ist von enormer Bedeutung. Wesentlich bedeutungsvoller als einzelne Dienste oder Netzwerke oder Verbindungen oder was weiß ich, was wir alles für Dinge haben und für moderne Sachen oder für neue Erfindungen, keine Ahnung. Vom Wort her sehe ich, dass die Gemeinde absolut bedeutungsvoll ist für die gesamte Geschichte der Menschheit. Und der Herr wird durch die Gemeinde die Geschichte zum Punkt bringen. Und die Gemeinde wird ein Ort sein, wo seine Herrlichkeit, seine Liebe, seine Nähe wohnt. Und die Gemeinde besteht eben nicht aus diesem Raum, sondern aus uns, aus euch. Das bedeutet, wenn wir von der Körperschaft Gemeinde sprechen, wir sprechen von einem Leib oder Organismus. Und das setzt sich zusammen aus jedem Einzelnen. Deshalb ist es von Bedeutung, wie wir, jeder Einzelne von uns, zum Herrn stehen, wie wir ihm nachfolgen, inwieweit wir ihm Herr sein lassen in unserem Leben und wie viel wir an Gegenwart Gottes persönlich in unserem Leben haben. Und das in der Summe ist die Zusammensetzung von dem, was wir dann als Gemeinde haben. Aber lasst uns das erst einmal festhalten. Gemeinde ist von enormer Bedeutung, weil das, was kommen wird, wird der Herr durch die Gemeinde tun. Er wird seine Weisheit nicht nur den Menschen, sondern sogar den Gewalten und den Mächten durch die Gemeinde bekannt geben. Die Gemeinde wird in der Lage sein, seine Macht, seine Größe zu demonstrieren. Die Gemeinde wird in der Lage sein, zu zeigen, wer er ist. Oder wie es die Bibel sagt, dieser Brief Christi, der gelesen werden kann. Und ich glaube, dass das unserem Feind sehr viel klarer ist als vielen Kindern Gottes. Und deshalb unternimmt der Feind permanent Versuche, Gemeinde zu unterwandern. Und deshalb laufen ununterbrochen Attacken gegen Gemeinde. Und der Teufel liebt es, wenn er eine Haltung etablieren kann, wo wir in Frustration sind und sagen, also irgendwie so und so viele Jahre sind wir dabei oder tun Dinge, irgendwie macht das keinen Sinn. Irgendwie, ich brauche was anderes, was Neues. Viele, viele Leute, die wir getroffen haben, waren über Jahre treu in bestimmten Gemeinden, irgendwelche Dinge sind passiert und es wurde die Schlussfolgerung gezogen, also ich gehe in diesen Dienst und ach, ich habe jetzt ganz Zar Israel auf dem Herzen und also ich investiere hier und ich tue dies, weil Gemeinde, ach, hör mal auf mit Gemeinde. Das ist alles irgendwie schwierig und kompliziert und so etwas liebt der Feind. Ich glaube auch, dass der Herr dabei ist, das gesamte Gedankengut von Unabhängigkeit und Idealismus zu beleuchten und davon Überführung zu geben und das aus seiner Gemeinde rauszunehmen. Wenn wir Gemeinde im Wort Gottes anschauen, dann wissen wir, dass wir von einem Leib sprechen. Wir haben diese Schriftstellen, 1. Korintherbrief, dass die Gemeinde ein Leib ist mit Gliedern. Und wir wissen aus diesen Schriftstellen, dass die Glieder in gewisser Weise voneinander abhängig sind. Es steht klar geschrieben, geht es einem Glied schlecht, leidet der ganze Leib. Geht es einem Glied gut, freut sich der ganze Leib. Das ist ein sehr, sehr gutes Bild. Sollten wir vielleicht beim Arbeiten oder durch irgendeine Ursache uns an der kleinen Fußzehe verletzen und vielleicht infiziert sich die Wunde und fängt an zu eitern, dann ist das im Verhältnis zur restlichen Fläche unseres Körpers winzig klein und trotzdem wird uns der Schmerz unserer kleinen Fußzehe maßgeblich beeinflussen und unseren ganzen Körper irgendwie wahrnehmen. Und das ist ein gutes Bild für Gemeinde, dass wir als Gemeinde danach suchen und es finden, ein Verständnis dafür entwickeln, wir sind ein Organismus, ein Leib und wir sind durch den Herrn miteinander verbunden. Und das, was ich tue, was ich lebe, was ich entscheide, das hat Auswirkungen auf all die anderen auch. Und der Herr liebt es, nicht mehr durch Einzelpersonen das komplette Bild zu geben, wie das im Alten Testament war, sondern jetzt in der Gemeinde jedem Einzelnen einen kleinen Teil des Ganzen zu geben. Und wir sind herausgefordert, das zu üben und darin zu leben, dass wir alle diese Dinge zusammenbringen zu dem Großen und Ganzen, was der Herr gibt. All das steht so im Wort Gottes. Also der Feind ist ununterbrochen dabei, jegliche Ansätze von Gemeindegründungen so schnell wie es nur irgend geht zu zerstören, niederzumachen. Und wenn Gemeinden bestehen, wird der Feind ununterbrochen versuchen, das zu unterhöhlen, zu unterwandern, zu entmutigen, Frust aufzubringen, die Freude zu rauben, alle möglichen Dinge zu tun, damit die Gemeinde sich selber nicht mehr als die Körperschaft oder die Braut oder das wahrnimmt, wozu sie Gott gemacht hat und haben möchte, um letzten Endes damit unfähig zu werden für den Auftrag, den Gott für uns hat. Insofern spüre ich einfach im Geist, dass es an der Zeit ist, dass ihr wieder aufsteht und Gemeinde seid. Und zwar alle zusammen. So wie eine Familie zusammengehört, gehören die Leute in einer Gemeinde zusammen. Ich glaube, dass es eine gute Zeit ist, innere Kündigungen zurückzunehmen. Und Dinge, die in der Vergangenheit irgendwie nicht positiv gelaufen sind oder wo ihr vielleicht gescheitert seid oder wo Sachen gelaufen sind, wo du sagst, das konnte ich überhaupt nicht sehen, hat mir überhaupt nicht gefallen, das war falsch. Solche Dinge abzuschneiden, zu beenden, fertig zu werden mit Sachen, die euch aus der Vergangenheit in irgendeiner Weise mit Lähmung oder Frustration immer wieder speisen. Wir haben unseren Herrn Jesus, er ist das Haupt der Gemeinde. Das Wort sagt, er ist der Hirte oder der Erzhirte über allem. Das ist unsere Garantie, nichts anderes. Unsere Garantie ist nicht unsere Bildung, nicht unser Geld, nicht unsere Fähigkeiten als Deutsche, Dinge zu organisieren und zu regeln. Das ist die Garantie, wir haben den Herrn. Deshalb ringt darum, dass der Herr neu in eure Mitte kommt und folgt ihm nach mit Freude. Und Gott hat sich über alles Gedanken gemacht, was vor uns liegt. Ob das noch viele Jahre sind oder wenige. Und was an Ereignissen angekündigt ist und auch Ereignisse, die wir vielleicht noch nicht wissen. Gott hat das alles schon gesehen. Gott steht über Raum und Zeit und Gott schaut auf jetzt und auf Saar 1312 und auf Saar 2320 in einem Augenblick. Für Gott ist die Dimension Raum und Zeit etwas, wo er von oben drauf schaut. Also Gott ist das alles bekannt und Gott weiß das alles. Und unsere Garantie ist, Jesus ist unser Haupt, er ist in unserer Mitte. Und das ist alles, was wir brauchen. Und das garantiert uns, wir werden am Ziel ankommen. Wenn ich das nicht glauben würde, dann könnte ich heute aufhören mit meinem Dienst und irgendwo wieder in eine Firma gehen und Karriere machen und Geld verdienen. Und ich möchte euch nahezu ermahnen, auffordern, ermutigen, glaubt das. Stellt sicher, dass der Herr eure Gemeinde bauen darf, dass er den Raum hat, das tun zu dürfen, was er will, weil es seine Gemeinde ist. Sorgt dafür, dass er neu in eure Mitte kommt, in ihr ihn anschaut, wie er ist und steht auf. Paulus hat diesen wunderbaren Satz gesagt, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Und das scheint mir das Wort zur Stunde für euch. Also ich habe hier zwei gewaltige Lehren mitgebracht, aber irgendwie, ja, steht wieder auf, bereinigt alte Dinge, die nicht gut waren, bittet euch um Vergebung und fangt an, Beziehungen untereinander zu bauen nach dem Bild einer funktionierenden Familie, wo wir einander von Herzen lieb haben. Wir werden nicht in jedem Gespräch dem anderen 4 oder 5 Bibelzitate sagen, sondern wir sind ganz normale Menschen, die miteinander dem Herrn Jesus folgen und die sich untereinander lieb haben, füreinander einstehen. Der Herr liebt seinen Leib und er hat alles getan, dass es gelingt. Und ich freue mich auf die Zukunft. Ich freue mich auf die Jahre, die vor uns sind. Das Wort sagt, dass er uns Zukunft und Hoffnung gegeben hat. Und wir als Kinder Gottes, wir haben diesen Stand, den niemand anders auf dieser Welt hat. Und das spielt keine Rolle, ob die Person völlig verarmt in irgendeinem Slum wohnt oder ob das Leute sind, die mehrere Milliarden Dollar besitzen. Das spielt keine Rolle. Nur die Kinder Gottes haben diesen Stand, sich wirklich freuen zu können auf das, was kommt. Und ich bin echt gespannt auf die Ereignisse, die vor uns stehen und wie wir den Herrn erleben werden. Ich bin wirklich gespannt. Und in gewisser Weise freue ich mich, dass wir auch im noch zu reichen Westen ein Stück in Not kommen werden, weil wir umso mehr den Herrn erleben werden. Und wir erleben verschiedene Wunder noch nicht, weil wir sie schlicht und ergreifend noch nicht brauchen. Aber der Herr wird da sein. Und ich freue mich auf diese Zeit. Jesus selber und auch immer, wenn auch Engel Dinge angekündigt haben, kommt ganz oft dieses "Fürchte dich nicht". Also der Herr ist der Herr. Und es wird auch in den kommenden Jahren nicht einen Moment geben, wo der Feind in irgendeiner Weise Jesus am Zeug fliegen könnte und irgendwas ins Wanken bringen könnte von dem, was Gott sich vorgenommen hat. Das wird nie, zu keiner Zeit, irgendwann passieren. Nie, nie, nie. Die Größenverhältnisse sind nicht so, dass Gott so gerade so 2% mehr Strom auf der Batterie hat als der Feind. Das ist ein völlig falsches Bild. In dem Psalm steht, dass Gott über seine Feinde lacht. Aus Gottes Perspektive, Gott braucht eine Lupe, um seinen Feind zu sehen. Und das ist unser Gott. Ich glaube, dass es ein gutes Programm sein kann, dass ihr euch damit beschäftigt, Jesus anzuschauen. Wenn wir uns selbst anschauen, kann, wenn wir das intensiv und aufrichtig tun, am Ende nur Frustration rauskommen. Ich wüsste nicht, was da am Ende noch Freudvolles dabei rauskommen soll. Und deshalb sagt das Wort, dass wir auf ihn schauen sollen. Darauf, dass er es eben konnte, was wir nicht können. Dass er es eben geschafft hat, was wir nicht schaffen. Und dazu gibt es auch eine klare Aufforderung im Wort. mit einer Verheißung. Ich muss es bloß noch finden. 2. Korinther 3 ab 17. 2. Korinther 3 ab Vers 17. Der Herr aber ist Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Wir schauen an, dass Gott immer treu ist. Wir schauen an, dass er uns von Herzen lieb hat. Wir schauen an, dass er uns versorgt, dass sein Wesen vollkommen rein ist, dass es bei ihm keine Falschheit gibt, dass es bei ihm niemals vorkommt, dass er etwas verspricht und 5 Minuten später das zurückzieht. Es kommt nie vor bei ihm, dass er eine Verheißung gibt, um später festzustellen, oh, hier habe ich mich übernommen, das tut mir leid, ich muss ja zurückrudern, das wird so nichts. Dass er niemals etwas anderes über uns denkt, als was er uns sagt. So etwas schauen wir an. Wir schauen ihn an. Und das meint nicht, wir haben so ein Gemälde vor uns im Geist, wo Jesus auf dem Berg sitzt mit so einem Heiligenschein, mit langen blonden Haar und Bart. Jetzt ist der Bart wieder Mode. Noch vor 10 Jahren war das ja völlig undenkbar, dass wieder Vollbärte getragen werden. Das meint es nicht, dass ich mir jetzt versuchen vorzustellen, wie er aussieht in seiner Gestalt. Ihn anschauen meint sein Wesen anschauen, sein Herz. Das ist eine der zentralen Aufgaben, die wir haben. Und dann steht in diesem Vers die Verheißung, dadurch, dass wir ihn anschauen, werden wir verwandelt. Dadurch verändert sich etwas in uns. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue oder anders ausgedrückt Gedanken darüber mache, dass er immer treu ist, immer treu. Er wird mich also niemals im Stich lassen. Er wird niemals mich einfach fallen lassen. Er wird niemals mich alleine lassen. Wenn ich mir das anschaue und darüber Gedanken mache, dann wird das zum Beispiel in meinem Herzen jegliche Angst, alleine zu sein oder zu versorgen, rausnehmen. Oder wenn vielleicht Unsicherheit in meinem Herzen ist, ich vielleicht Dinge erlebt habe in meinem Leben, dass ich von Menschen verlassen wurde, vielleicht von meinem Vater oder von meinem Ehepartner, und da in meinem Herzen eine tiefe Wunde ist oder eine tiefe Verunsicherung, dann schaue ich ihn an, dass er so nicht ist und das niemals tun wird. Und das wird mich verändern. Das ist das, was hier steht. Wir schauen an die Herrlichkeit des Herrn und werden verwandelt in dasselbe Bild. Und dann steht, dass es vom Geist geschieht. Es geschieht durch den Geist Gottes. Und ein Trick unseres Feindes ist, dass wir auf uns selbst schauen, auf unsere Fähigkeit, auf das, was uns gelingt oder was wir geschafft haben oder was wir leisten können. Und besonders wir Deutschen leisten sehr gerne Dinge. Und wir sind in der Lage, auch etwas zu leisten. Und in gewissem Sinne wird das auch zum Segen für andere Nationen, noch viel mehr als bisher. Ich glaube, dass diese Begabung, die unserem Volk gegeben ist, etwas leisten zu können und etwas organisieren zu können, enorm bedeutungsvoll ist im Reich Gottes. Aber das Ganze muss unter die Herrschaft von ihm. Also ich gehöre nicht zu denen, die die typisch deutschen Eigenschaften so irgendwie niedermachen. Ich denke, in manchen anderen Nationen wäre ein bisschen mehr Organisation und Plan extremer Segen. Glaubt mir. Schaut als Gemeinde den Herrn an. Als jemand, wo ihr wisst, das ist unser Fels. Das Wort sagt, er ist der Fels. Er ist der Hirte. Er ist der, der sein Leben gegeben hat, und das hat er nicht umsonst getan. Er hat versprochen, Wohnungen zu bereiten beim Vater. Deshalb gehen wir ganz klar und felsenfest davon aus, dort werde ich wohnen. Finde ich ein großer Trost. Wir haben viele Jahre gebaut. Und ich freue mich, im Himmel zu kommen, nicht bauen zu müssen. Das ist für mich eine große Freude. Es ist alles fertig. Davon gehe ich ganz fest aus. Das ist die Gewissheit, die der Herr uns geben möchte. Gemeinde ist ein Ort, der zusammengefügt ist durch die Beziehung unter uns untereinander. Unsere Verbindung besteht nicht dadurch, dass wir einem Namen folgen, einem Gemeindenamen, oder dass es eine Organisation gibt, wo wir organisiert sind. Es gibt zum Beispiel den Kaninchenzüchterverein, und der hat eine Satzung, und nach der treffen sich Leute, um ein gemeinsames Interesse zu verfolgen oder einem Hobby. Und dann ist die Verbindung über der gemeinsamen Interesse oder über dem, was die Satzung des Vereins sagt. In einer Gemeinde ist es anders. In einer Gemeinde möchte der Herr Herzen miteinander verbinden und Herzensbeziehungen geben. Und dass wir das Leben, was Gott in uns angelegt hat, einander zu lieben, einander zu unterstützen, einander die Wahrheit zu sagen, aufrichtig zu sein, offen zu sein und so im besten Sinne Freunde sind. Das ist der Plan für Gemeinde. Deshalb spricht die Bibel von einem Leib und nicht von einer Organisation. Eine Gemeinde ist kein Werk. Eine Gemeinde ist nicht in erster Linie Dienst. Eine Gemeinde ist in erster Linie Leib und Familie. Und Gott will dort wohnen. Das finden wir schon ganz zeitig im Wort Gottes, wo Mose das Volk leitet und Gott ihm anweist, dieses Zelt der Begegnung zu bauen. Und Gott ist da sehr präzise und detailliert und sagt ganz genau, wie das aussehen soll. Und dann steht am Ende der ganzen Anweisung und am Ende der Passage, dass Mose das dann genauso tut, damit ich in ihrer Mitte wohnen kann. Das war das Ziel. Das Ziel des Zeltes der Begegnung war, dass Gott gesagt hat, damit ich in ihrer Mitte wohnen kann. Daraus können wir sehr viel ableiten. Zum einen hat Gott sehr klare Vorstellungen gehabt, wie genau das Zelt der Begegnung aussieht. Er sagt die Materialien, die Maße sehr genau. Und ihr könnt das nachlesen, da steht in der Elberfelder zumindest so übersetzt, dass Mose es genau so tat, genau so. Wir können daraus ableiten, wenn wir über Gemeinde nachdenken, dass wir eben genau so Gemeinde bauen und Gemeinde sind, wie es das Wort sagt. Das Wort. Das Wort. Genau so. Und Gott will und wollte schon immer bei seinem Volk wohnen. Das war das Ziel. Es ging ihm nicht zuerst darum, dass da eine Stätte entsteht, wo die Opfer gebracht werden können und wo für ihn Dinge getan werden. Das Ziel war, ich will bei euch wohnen. Und weil Gott heilig ist und wusste, ohne irgendein Opfer würde gar niemand in meine Nähe kommen können, ohne zu sterben. Deshalb war es notwendig, dass die Opfer gebracht wurden. Dann später im Tempel die Priester, der hohe Priester einmal im Jahr ins Allerheiligste ging und so weiter. Also er wollte schon immer bei seinem Volk wohnen. Und das ist der Plan für uns heute als Gemeinde. Wir finden das auch bei dem Bau des Tempels, bei Salomo genau dasselbe, dass Gott dort wohnen wollte. Und Salomo hat es sehr klar gesehen und sagt es auch selbst. Bedankt sich bei Gott, dass er den Tempel bauen durfte, dass David schon das begehrt hat und Gott gesagt hat, du baust den Tempel nicht, aber dein Sohn wird es tun. Und Salomo war sehr klar, niemand baut für Gott irgendein Haus. Und hat gesagt, in dem Tempel wird der Name des Herrn wohnen, weil Gott wohnt im Himmel und er benutzt die Erde als Schemel seiner Füße und niemand kann hier ein Haus bauen, in dem Gott wohnen könnte. Aber ich baue diesen Tempel, damit der Name des Herrn hier wohnt. Jetzt leben wir heute in einer Zeit, wo Jesus gestorben ist und auferstanden ist und ein neuer Bund gekommen ist. Und das ist im Hebräerbrief zu studieren, dass dieser neue Bund so viel besser ist als der alte. Und nun haben wir dieses ultimative Privileg, dass Jesus wirklich hier unter uns wohnen will und auch kann, weil es das vollkommene Opfer gab. Epheser 2, 22 ist einer meiner Lieblingsverse, dass wir mit aufgebaut sind zu einer Behausung Gottes im Geist. Oder wenn wir noch ein bisschen weiter vorn anfangen, so seid ihr nicht mehr Fremde und nicht Bürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen oder Gottes Mitbewohner. Das möchte ich euch heute zurufen, ihr seid nicht mehr Fremde. Epheser 2 ab 19 müsste das sein. Ihr seid nicht mehr Fremde oder nicht Bürger. Also ihr seid nicht mehr Leute ohne die richtige Staatsbürgerschaft. Ich denke, dass wir Deutschen das gar nicht so zu schätzen wissen, was für einen kostbaren Reisepass wir haben können. Und also ich denke, wir aus der ehemaligen DDR könnt es in etwas mehr schätzen. Ihr, die ihr hier aufgewachsen seid, kennt ja nichts anderes als diese Freiheit. Wenn man mal in Kontakt kommt mit Leuten, die in Mazedonien oder Albanien leben oder in Serbien, dann kriegt man ganz schnell mit, oh, serbische Staatsbürgerschaft bedeutet, ich kann erstmal nirgendwo hin. Und es gibt diese autonome Region Kosovo, wo es im Moment von amerikanischen Behörden verwaltet wird und die provisorische Dokumente ausstellen. Und damit kriegst du für kein Land irgendein Visa. Also wir haben einen deutschen Pass, wir fahren auf die ganze Welt. Wir denken da gar nicht drüber nach. Wärst du da im Kosovo geboren, wäre das ganz anders. Und das ist ein ganz, ganz schwacher Vergleich auf diese Schriftstelle, dass wir jetzt die richtige Staatsbürgerschaft haben. Wir sind jetzt Bürger des Reiches Gottes. Wir sind eben nicht mehr Fremde oder nicht Bürger. Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, sagt das Wort. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Also der Herr will wohnen in seiner Gemeinde. Behausung ist nichts anderes als eine Wohnung, ein Wohnort. Er selbst will hier wohnen. Und die Gemeinde ist dieser Organismus, dieser Leib, dieses Verbundensein durch Beziehungen untereinander. Und der Feind weiß, wenn die Gemeinde zu der Gemeinde wird und gebaut wird, von der das Wort spricht, dann wird der Herr kommen und es wird ein Hochzeitsmahl geben. Es ist dem Feind also klar, wird die Gemeinde wachsen und zu diesem herrlichen Wohnort für Gott, dann ist meine Zeit vorbei. Der Feind weiß das. Und deshalb tut der Feind alles, um Gemeinde auszuhebeln, Gemeinde modisch zu machen und sein Bild von Gemeinde zu malen, als wäre es nicht möglich. Als ist das so ein schwieriges Ding, was sowieso nicht geht. Deshalb gefällt es ihm, Beziehungen zu attackieren. Und das ist etwas, was wir bewusst wahrnehmen müssen. Wenn der Feind etwas gegen Gemeinde tut, dann in der Regel Beziehungen zu zerstören. Und das sind nicht die ganz großen, plumpen Attacken. Das sind diese vielen kleinen Spitzen im Alltag. Da ein spitzes Wort, mal über den schlecht geredet. Und dort mal hinter den Rücken und hier mal gelogen. Diese vielen kleinen Dinge, das sind alles seine Aktionen, um Beziehungen anzuknabbern. Weil wenn Beziehungen kaputt sind, dann ist die Gemeinde kaputt. Beziehungen sind eben viel, viel wichtiger und viel, viel bedeutungsvoller für das, was Gott tun will, als ob wir vielleicht einen Versammlungsraum haben oder auch nicht. Oder technische Ausrüstung oder andere Möglichkeiten. Und das möchte ich, dass er das wahrnehmt und anschaut, wo hat der Feind uns auf den Leim gebracht, wo kommt die Lähmung. Und es ist die Zeit, Lähmung, Stillstand, Frustration zu beenden. Weil es geht hier nicht um uns, es geht um den Herrn und es geht um das, was der Herr tun will. Und vielleicht hast du das verloren oder noch nie für möglich gehalten, aber du spielst eine ganz konkrete Rolle. Und Gott hat einen Platz für dich zugedacht, ganz persönlich, den kann nicht einfach irgendein anderer einnehmen. Es ist ein großer Irrtum, dass Gott sieht, ach, Bruder Peter kann nicht weg, Bruder Alexander hin. Das ist ein Irrtum. Es gibt persönliche Berufungen und das Wort sagt, dass Gott diese Berufungen nicht gereuen. Dass Gott nicht sagt, okay, da läuft falsch, Berufung weg, gebe ich einen anderen. Das ist nicht so. Und es gilt aufzuwachen und das in den Blick zu nehmen, da ist ein wunderbarer, großer, herrlicher Gott und er will durch die Gemeinde demonstrieren, wer er ist. Und er braucht die Gemeinde, er braucht dich. Gott kann nicht herunterkommen auf der Erde und an uns oder ohne uns das tun, was er tun will. Nach seinem Wort kann er das nicht. Das ist ein falsches Verständnis von Allmacht. Viele Kinder Gottes leben in Passivität und verpassen das, was Gott eigentlich tun will, weil sie glauben, ja, Gott ist ja allmächtig. Und wenn er das machen will, dann wird er es eben machen. Er sieht mich ja, ich bin hier, kennt meine Adresse. Da wird man schon Bescheid sagen, wenn es soweit ist. Das ist Passivität und der Feind freut sich. Also wo auch immer ihr spürt, irgendwie läuft es nicht mehr vorwärts. Irgendwo fehlt uns der Pulsschlag vom Herrn. Schaut nicht mehr einfach länger zu. Warum wollt ihr warten auf irgendwas? Paulus, ich vergesse, was hinter mir ist. Ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Paulus sagt von sich selber, ich denke nicht, dass ich es erfasst habe, aber ich jage dem nach. Es ist an der Zeit, wieder aufzustehen. Alte Geschichten beenden. Begraben, Dinge zu vergeben, vielleicht auch, wenn der andere nicht zu dir kommt und dich um Vergebung bittet. Eins kann ich mit Sicherheit sagen, Gemeindebau und Gemeindewachstum kommt nur, wenn wir prinzipiell immer alles vergeben. Völlig unabhängig davon, ob mich da einer drum gebeten hat oder nicht. Und wir werden, auch wenn wir einen Neustart gemacht haben, immer wieder uns gegenseitig verletzen und es wird immer wieder die Fallen geben und der Feind wartet, dass wir da reintappen. Und die Bibel ist voll von Anweisungen, wie wir uns verhalten sollen. Und die kennt ihr. Ihr kennt, was das Wort dazu sagt. Es ist da viel, glaube ich, gepredigt worden, wie wir miteinander umgehen. Mir kommt es eigentlich darauf an, irgendwie diesen Gong auf die große Glocke, wenn man sich in China so einen riesigen Gong vorstellt und so einen Baumstamm, diesen Gong heute zu läuten. Heute muss der Wecker klingeln, geistlich gesehen. Jetzt wachen wir auf. Jetzt ist gut mit Lethargie oder Angst vor der Zukunft oder wer weiß, ob das überhaupt was wird. Wenn wir nicht glauben, dass es was wird, können wir heute aufhören. Das ist alles Zeitverschwendung. Ich würde nicht einen Meter irgendwo hinfahren, wenn ich nicht glauben würde, dass Gott das alles weiß und im Griff hat und mir alles gelingt, was ich tue. Keinen Meter. Und an der Stelle, wo wir gescheitert sind, wo Dinge nicht so gut liefen, stehen wir wieder auf. Wir danken, dass Gott uns da rausgebracht hat, danken für die Erfahrung und es geht weiter. Es geht weiter. Also da gibt es eine Menge unerrettete Menschen. Da gibt es zu demonstrieren, wer der Herr ist. Da gibt es einen Wohnort zu bereiten, wo Menschen hinkommen können und erfahren, es gibt einen Gott. Es ist unverkennbar, dass unsere Gesellschaft in große Nöte kommen wird, in Hoffnungslosigkeit versinkt. Und die Fragen in bestimmten Bereichen immer größer werden. Die Antwort kommt aus der Gemeinde, pauschal auf alles. Die Gemeinde ist die Körperschaft, durch die Gott die Probleme löst. Und ich glaube, dass es eine parallele Entwicklung gibt, dass das Chaos und die Ratlosigkeit massiv zunehmen werden. Und parallel dazu die Macht und Kraft der Gemeinde zunimmt. Und die Gemeinde ist der unüberwindliche Fels. Das ist im Wort festgeschrieben, dass die Gemeinde nicht überwunden wird. Das steht im Wort. Also kann ich mich darauf 100% verlassen. Wenn ich nicht glauben würde, dass die Gemeinde niemals überwunden wird, ich würde keinen Tag mehr für Gemeinde arbeiten. Warum sollte ich das tun? Und das alles nicht aus unserer Kraft oder weil wir das irgendwie geregelt kriegen, sondern weil er der Herr ist, weil er es beschlossen hat. Und das Wort Gottes ist die Autorität, die in Ewigkeit fortbesteht. Und dem Feind wird es nicht gelingen, irgendetwas von dem Wort aushebeln zu können. Es wird ihm nicht gelingen. Im Gegenteil, der Feind zittert vor dem Wort. Er zittert vor dem Wort. Steht wieder auf. Bereinigt alte Geschichten. und seid großzügig gegeneinander, was eure Beziehung betrifft. Macht so eine Generalamnestie. Ohne dem geht es ohnehin nicht, wenn wir als Gemeinde ihm nachfolgen, dass wir pauschal immer grundsätzlich alles vergeben. Und zwar so schnell wie möglich. Und wenn irgendwas richtig schwierig wird, richtig massiv ist, die Bibel sagt uns, wie lange wir über was zornig sein dürfen. Es ist nicht geschrieben, wir dürfen überhaupt nie zornig sein. Wir dürfen zornig sein, wir dürfen uns ärgern bis zum Sonnenuntergang. Das ist erlaubt. Ich glaube, dass, wenn ihr ein Verständnis dafür entwickelt, wie kostbar ihr seid in den Augen Gottes und dass der Herr ganz konkret durch eure Gemeinde hier bestimmte Dinge tun will und wenn ihr das als ein Ziel seht, was ewige Bedeutung hat, ist es sehr viel leichter, im kleinen Miteinander sich Sachen zu vergeben, weil man weiß, es geht um ein höheres Ziel, es geht um eine höhere Bestimmung. Es geht um sehr viel mehr als, wir haben halbwegs unser Haus abgezahlt und der Rasen ist gemäht und ungefähr funktioniert es auf Arbeit und unser Auto ist auch relativ neu und das war's dann. Es geht um extrem viel mehr. Der Herr will, dass aus dieser Gemeinde hier Dienste hervorgehen, die andere Nationen beeinflussen. Der Herr will, dass aus dieser Gemeinde Menschen ausgerüstet werden, die das Wort lehren oder die in Bereiche hineingehen, das Reich Gottes auszubreiten, wie auch immer. Das ist ganz klar der erklärte Wille Gottes. Aber es braucht diese Körperschaft Gemeinde, diesen Leib, es braucht diese zusammengefügten Beziehungen, es braucht diese Bande der Liebe untereinander, wo es dem Feind nicht mehr gelingt, dazwischen zu kommen. Ohne dem funktioniert es nicht. Eine Gemeinde ist nicht eine Ansammlung von Individualisten, wo jeder für sich innerlich beschlossen hat, ich weiß es sowieso besser. Das ist keine Gemeinde. Und von diesem Stolz müssen wir uns trennen und verabschieden. Das ist etwas, was dem Herrn nicht gefällt und womit der Herr nicht umgehen kann. Der Herr warten muss und warten muss und warten muss und hofft, dass wir Dinge verstehen, um durch uns das tun zu können, was er tun will. Eine Behausung Gottes im Geist. Dass die Gegenwart Gottes unter uns und mit uns ist, in unseren Familien ist. Es ist nicht umsonst, dass der Epheserbrief viel über solche Dinge spricht. Wir haben ja auch im Epheserbrief den fünffältigen Dienst verankert und solche ganz maßgeblichen Schriftstellen. Und in demselben Brief steht was über Mann und Frau und Ehe und Familie. Das ist kein Zufall. Es ist nicht so, dass da ein scheinbar unwichtiges Thema dazwischen geraten ist in den wichtigen Themen im Epheserbrief. Es steht einen ganz engen Zusammenhang, was da in Epheser 5 steht, der Mann ist das Haupt der Frau, wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als Heiland des Leibes und wie auch die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat und so weiter. Das zeigt mir, dass schon in unserer Ehe und Familie das der Standard sein soll, und werden soll und werden wird, den das Wort gibt. Dass wir schon in Ehe und Familie diese Atmosphäre haben von Vergebung, von Freundlichkeit, von echten Beziehungen, von zueinander stehen, von einander liebhaben, miteinander gehen, sich niemals verlassen oder hintergehen. Das steht nicht umsonst in demselben Brief, wo von den größeren Dingen geredet ist, wie fünffältiger Dienst und die Ausrüstung der Gemeinde und die Waffenrüstung und geistlicher Kampf. Das hat etwas miteinander zu tun, weil die Gemeinde besteht aus den Familien, die zur Gemeinde gehören. Und es ist sehr entscheidend für den Zustand der Gemeinde, wie ist denn der Zustand der Familien. Also der Herr wartet sehnsüchtig darauf, dass Gemeinden das wahrnehmen, das soll ja ein Ort sein, wo er wohnt. Und wir werden alles daran setzen, dass er kommen kann, dass es ihm bei uns hier gefällt. Und das hat erst einmal etwas damit zu tun, dass wir im Wort schauen, was sind die Dinge, die er nicht mag und was sind die Dinge, die er mag. Und dann wird er kommen. Und Berufungen kommen hervor. Und die Dinge, die Gott für jeden persönlich geplant hat, nehmen Gestalt an. Und dafür braucht es die Körperschaft Gemeinde, um in solche Dinge hineinwachsen zu können, um Sachen üben zu können, um im Glauben vorsichtig Schritte zu gehen, um einen Schritt weiter zu gehen als beim letzten Mal, um die Grenzen immer weiter wegzurücken. Wir hatten das vorhin gelesen, dass wir die Zeltpflöcke weit spannen sollen. Das ist das, was in Gemeinde geschieht. Das können wir nicht alleine. Das ist nicht vorgesehen vom Herrn und es funktioniert auch nicht. Und so lernen wir in der Gemeinde, Schritte zu gehen, Prophetien zu geben oder für Leute zu beten oder Worte des Glaubens zu sprechen oder das Wort Gottes zu lehren oder andere Dinge. Dafür ist Gemeinde da. Das ist dieser Raum, wo der Herr da ist und wo wir zusammen sind als Familie. Und wo eine Grundatmosphäre von Annahme, Freundlichkeit und Freude ist. Gemeinde soll ein Ort sein nach dem Wort, wo der Herr wohnt und damit wohnt dort jemand, der sich immer freut. Also ist es für mich schon ein Indikator, dass irgendwas nicht stimmt, wenn eine Gemeinde nicht mal der Ort ist, auf den man sich freut. Aber das ist möglich, das will der Herr geben. Ich habe das oft beobachtet, wenn wir in anderen Gemeinden dienen, dass oft die Frage ist, wie gewinnen wir unsere Kinder für das Ganze? Wie kriegen wir das hin, dass unsere Kinder auch Jesus nachfolgen und auch in die Gemeinde kommen? Und oft sehe ich, dass das irgendwie nicht gelingt. Sogar bei Pastoren, die leiblichen Kinder sagen, nee, das brauche ich nicht, da gehe ich nicht mit, da will ich nicht hin. Wie kann uns das gelingen? Und ich glaube, dass das möglich ist, wenn es ein Ort ist, wo Freude ist, wo der Herr wohnt. Weil das ist ein Ort, der auch Kinder anzieht. Ich bin so dankbar dem Herrn, dass wir das erleben dürfen, dass unsere Kinder in der Gemeinde ihren Eltern sagen, sollten die Eltern mal auf die Idee kommen, oh nee, das war irgendwie jetzt ganz viel los und wir haben das und das tun müssen und also Sonntag, wir sind so spät ins Bett gekommen, wir gehen nicht in den Gottesdienst, wir schlafen aus. Dass dann die Kinder sagen, nee, wir müssen gehen. Also das kann man nicht machen, wir müssen in den Gottesdienst. Das ist möglich. Wenn es ein Ort ist, wo der Herr wohnt, ist er ein Ort von Freiheit und Freude. Wir haben nicht wieder einen Geist der Knechtschaft empfangen. Lasst euch nicht einen knechtischen Geist oder ein knechtisches Joch auflegen. Das ist nicht das, was Gott will. Wir haben nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, sondern den Geist der Sohnschaft. Wir haben nicht wieder den Geist der Furcht empfangen, sondern der Kraft der Liebe und Besonnenheit oder Selbstbeherrschung. Der Geist Gottes ist ein Geist von Freiheit. Ich möchte euch sehr ermutigen, nicht mehr zu warten auf irgendetwas. Jetzt gilt es aufzustehen. Steht auf, denkt drüber nach, was sind Dinge, die uns gehalten haben, wo sind da Seile, die uns festhalten, schneidet Dinge ab und geht neu mit dem Herrn. Lasst euch bauen von ihm zu der Gemeinde, in der er wohnt. Er kann das. Er baut seine Gemeinde. Er hat es versprochen, seinem Wort, und er wird es tun. An so vielen Orten kann er nicht Gemeinde bauen, weil man ihn nicht lässt. Ich möchte euch ermutigen, zu beten für eure Leiterschaft. Ich glaube, ihr seid in der Phase der Entscheidung. Und es braucht, dass ihr mitsteht und betet. Habt nicht die Mentalität oder die Idee, das sind die Ältesten, die müssen eben sehen, wie sie klarkommen oder die müssen das eben vom Herrn empfangen, wo es hingeht. Das sind genauso schwache Menschen wie ihr. Nur mit dem Los, Ältester zu sein und mehr zu leiden. Und ein härteres Urteil zu empfangen, so sagt es das Wort. Ihr müsst zusammenstehen und ihr müsst euch darauf konzentrieren, wer ist denn eigentlich unser Feind? Und das sind nicht andere Geschwister, sondern das ist der Teufel. Er ist unser Feind. Und dagegen steht ihr auf. Lasst euch von dem Herrn zusammenfügen, dass ihr in eine Einheit hineinkommt, dass ihr steht wie ein Mann. Und lasst euch vom Herrn eine Wertschätzung, eine, ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll, dass Gemeinde und Beziehungen das Kostbarste und Wichtigste und Wertvollste ist, was wir überhaupt hier auf dieser Erde besitzen. Und deshalb, wenn uns das deutlich ist, Gemeinde und die Beziehung in der Gemeinde zu den Geschwistern, die Beziehungen zu den Geschwistern in unserer Hauskirche, das ist das Allerwertvollste und Kostbarste, was ich habe. Das wird fortbestehen in Ewigkeit. Wir werden in Ewigkeit zusammen sein. Wenn uns das klar ist, dann werden wir kämpfen um jeden Preis, dass uns das Kostbarste nicht genommen wird. Es betrübt mich so sehr, wenn ich das manchmal sehe, wie schnell aufgrund von Problemen oder irgendwelchen Missverständnissen oder komischen Situationen Menschen bereit sind, Beziehungen zu kappen oder Gemeinde zu verlassen. Wie schnell Menschen das tun können. Und das kann für mich nur eine Ursache haben. Es war nie klar, wie kostbar oder wichtig das ist. Die Beschilderungen in der Apostelgeschichte sind kein Märchen. Und das ist auch keine Fantasie, wo wir so eine Einstellung dazu haben sollten, ja, damals, das war halt eine Dimension, da kommen wir halt nie hin. Nein, das ist falsch. Wenn wir lesen in der Apostelgeschichte, sie waren ein Herz und eine Seele, dann heißt es für uns, das ist möglich. Es ist möglich. Und diese Menschen waren genauso wie wir. Also lest euch durch im Korintherbrief, was da los war in den Gemeinden. Also das sind bei Weitem nicht Leute gewesen, die alles auf der Reihe hatten und überall den Plan und nur richtig gehandelt hätten. Die sind betrunken zum Abendmahl gekommen. Würden wir uns doch nie getrauen, oder? Paulus muss das sogar noch schreiben und das ist festgehalten worden für uns. Also wenn ihr Abendmahl feiert, dann bitte nicht, dass vorher schon ein paar so viel Wein getrunken haben, dass sie dann dort nichts mehr merken. Stellt euch mal vor, das war Gemeinde, wo der Paulus gedient hat. Also haben wir nicht so ein Bild, ja, das ist irgendwie ganz weit weg im Kosmos, war das damals, waren andere Zeiten. Nein, es ist möglich, heute und hier. Das ist der Plan von Gott. Auch aus dem Grund, dass wir für die vielen Heimat- und Familienlosen Familie sind. Für die vielen Vaterlosen, für die Witwen und Waisen sind wir die Familie. Wie sagt Jesus so schön, wer ist meine Mutter, meine Brüder, die, die mein Wort tun. Also ich glaube, ihr seid in einer Phase der Entscheidung und es wird von Bedeutung sein, von enormer Bedeutung, wie ihr entscheidet, was in den nächsten 10, 20 Jahren geschieht. Ich glaube, ihr seid in der Phase von Entscheidung. Deshalb möchte ich euch bitten, dass ihr zusammensteht und füreinander betet. Und ich bitte euch, dass ihr betet für eure Leitung, dass der Geist Gottes Gnade schenkt, Offenbarung, Licht gibt, den Plan offenbart, den er hat. Betrachtet das nicht als, das sind halt die Leute da oben und die müssen zusehen, wie sie klarkommen. Es hat maßgeblich was mit euch zu tun, was für Entscheidungen fallen. Das ist so schön im Hebräerbrief festgehalten. Das Hebräer 13, 17, da steht, gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre nicht nützlich für euch. Das wäre nicht nützlich für uns, wenn es unseren Leitern nicht gut geht oder unsere Leiter scheitern. Also im Bild gesprochen, wir sitzen in einem Boot. Und wir können nicht sagen, was gehen uns die Leute da oben am Steuerrad an. Die sollen schon irgendwie sehen, wie sie das Schiff klarkriegen. Ich habe hier meine Kombüse, das reicht mir. Wenn das Schiff untergeht, geht die Kombüse mit unter und auch das Vergnügungsdeck, alles geht dann unter. Insofern, ihr seid in der Phase von Entscheidungen und ich bin überzeugt, dass der Herr einen guten Plan hat für eure Gemeinde hier. Und wenn ihr diesen Plan begehrt, wird Gott das offenbaren und es wird kommen. Und wir folgen ihm. Wir gehen mit dem, was er sagt. Es ist nicht in seinem Plan, dass wir scheitern. Es ist nicht von ihm vorgesehen, irgendeine ganz hohe, uneinnehmbare Hürde aufzubauen und sich dann zu freuen, dass wir die Hürde nicht schaffen. Das ist nicht sein Wesen. Er ist nicht so. Es hat einmal ein Prediger gesagt, dass jedes Gebot im Wort Gottes auch eine Verheißung ist. Jedes Gebot ist gleichzeitig eine Verheißung. Wenn Gott uns irgendetwas gebietet, dann ist es auch möglich, weil es ist nicht in seinem Wesen, uns etwas vor Augen zu halten, wo wir mit Sicherheit scheitern und sich dann vielleicht noch darüber zu freuen. Das ist nicht unser Gott. Er hat seinen Sohn gegeben, damit wir nicht scheitern. Und wir werden nicht scheitern, wenn wir ihm folgen. Es gibt eine andere Schriftstelle, die besagt, dass wir dem Teufel keinen Raum geben sollen. Und dazu möchte ich euch aufrufen, dass ihr die Räume, die ihr dem Teufel gegeben habt, ihm wegnehmt. Nehmt ihm den Raum weg, den ihr ihm gegeben habt. Nehmt ihm den Platz weg, wo er sein Gedankengut ausbreiten konnte, wo er die Lähmung und die Lethargie ausbreiten konnte. Nehmt ihm Raum weg, wo der Feind Religiosität ausbreiten konnte. Nehmt ihm den Raum weg, wo der Feind mit Bibelstellen euch so gegenüber operiert hat, dass ihr in Lethargie oder in Traurigkeit oder in so eine Grundhoffnungslosigkeit kommen konntet, dass das wahrscheinlich alles irgendwie gar keinen Sinn mehr hat. Der Feind ist nicht dumm, der Feind operiert mit Bibelstellen. Das können wir sehen in Lukas, dass er das tut. Aber das bloße Verwenden des Wortes bedeutet nicht, es kommt von Gott. Das würde bedeuten, dass die gottlosen Theologieprofessoren das Richtige lernen würden. Die bloße Verwendung des Wortes ist kein Indiz dafür, dass es vom Geist Gottes ist. Und das möchte ich uns zeigen im Johannes in Bezug auf den Umgang mit dem Wort. Das ist eine Passage, die mich mal vor einigen Jahren sehr erfasst hatte. Und zwar finden wir das in Johannes 5. Ich beginne mal in Vers 19. Da steht, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Das ist auch unser Vorbild. Wir tun das, was der Herr tut, was wir ihn tun sehen. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Das ist auch seine Absicht mit uns. Und dann etwas weiter hinten spricht Jesus über Johannes den Täufer. Das ist dann Vers 33. Ihr habt zu Johannes gesandt und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Ich aber nehme nicht Zeugnis von einem Menschen an, sondern dies sage ich, damit ihr errettet werdet. Jener war die brennende und scheinende Lampe. Ihr aber wolltet für eine Zeit in seinem Licht fröhlich sein. Also Johannes der Täufer ist der letzte alttestamentliche Prophet. Der letzte Prophet, der vor Jesus gewirkt hat. Und er hatte gewaltige Vollmacht und eine gewaltige Bestätigung vom Himmel. Wenn wir studieren, das steht, dass Jerusalem und die ganze Gegend hinausging zu ihm, um ihn zu hören. Gehe ich davon aus, dass dort mehrere 10.000 Menschen irgendwo hingingen in die Einöde, um Johannes den Täufer zu hören. Also er hatte einen gewaltigen Dienst und bereitete das Kommen von Jesus vor. Und Jesus sagt, er war die brennende und scheinende Lampe. Ihr aber wolltet für eine Zeit in seinem Licht fröhlich sein. Es ist möglich, in dem Licht von jemand anderes, von jemand, der den Herrn nachfolgt, der den Herrn liebt, selber eine Zeit fröhlich zu sein. Das ist möglich. Aber das ist nicht das, was der Herr will. Das ist nicht das, was der Herr gut heißt. Ich glaube, das bezieht sich ganz explizit darauf, wie Johannes der Täufer reagiert hat auf die Schriftgelehrten und Pharisäer. Er hat ja gelehrt, dass sie Buße tun sollten und umkehren sollen. Und das erzeugt immer die Frage, was sollen wir tun? Diese Frage wurde auch gestellt, nachdem Petrus das erste Mal gepredigt hatte. Und das ist eine gute Frage zu stellen, was sollen wir tun? Und als die Schriftgelehrten und Pharisäer zu Johannes kommen, da sagt Johannes zu ihnen, wer seid ihr, dass ihr glaubt, hier ewiges Leben zu kommen? Gott ist in der Lage, aus Steinen sich Kinder zu erwecken. Bildet euch nichts ein, weil ihr Nachkommen Abrahams seid. Bildet euch darauf nichts ein. Wenn ihr nicht zu Jesus kommt, wird euch das am Ende nichts nützen. Und das ist, glaube ich, das, was er hier meint. Ihr wolltet in seinem Licht für eine Zeit fröhlich sein. Dann Vers 37. Und der Vater, der mich gesandt hat, er selbst hat Zeugnis von mir gegeben. Ihr habt weder jemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, denn dem, den er gesandt hat, dem glaubt ihr nicht. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Aus dieser Passage können wir sehen, dass das Wort und die Person zusammenkommen muss. Das Wort und die Person von Jesus müssen zusammenkommen. Wenn wir das Wort unabhängig oder abstrakt von Jesus als Person verwenden, dann ist es nichts als Religiosität und die Frucht daraus ist geistlicher Tod. Die Frucht daraus ist Lähmung. Von daher, nicht jeder, der das Wort Gottes zitiert, tut deshalb etwas Richtiges. Jesus sagt hier, ihr erforscht die Schriften, und er meinte die Schriftgelehrten, weil sie überhaupt hatten nur Zugang zu Schriften und sie überhaupt waren nur in der Lage zu lesen. Sie hatten ja die Schriftrollen. Das war ja damals eine extreme Kostbarkeit und das gemeine Volk hatte das nicht. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben und sie sind es, die von mir zeugen. Die ganzen Propheten sind voll auf die Ankündigung, dass Jesus kommt. Ganz klar, Mose, die Propheten. Und dann sagt Jesus, und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, sondern ich kenne euch, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Also das ist der Grund, warum er mit den Schriftgelehrten und Pharisäern so hart gesprochen hat. Jesus hat niemand gegenüber in so einer Klarheit und Schärfe reagiert, wie gegenüber denen, die die Schriften erforschten und sich geweigert haben, zu ihm zu kommen als Person. Sich geweigert haben, anzuerkennen, er ist wirklich der Sohn Gottes. Sie waren zornig über Aussagen, dass Jesus von seinem Vater sprach. Weil in dem Moment, wo er von seinem Vater sprach, hat er beansprucht, Sohn zu sein. Und das hat sie zornig gemacht. Gibt es diese eine Begebenheit, wo sie ihn den Abhang vor ihrer Stadt hinunterstürzen wollten? So verärgert hat sie das. Und das ist der Schlüssel, ihr wollt nicht zu mir kommen. Ihr kennt die Schriften in- und auswendig. Ihr könnt die Propheten zitieren. Aber ihr kommt nicht zu mir. Und deshalb habt ihr kein Leben. Deshalb hüten wir uns vor Predigern, die die Schriften erforschen und nicht zu Jesus kommen. Die die Schriften erforschen und ihn nicht kennen als Person. Die die Schriften auslegen und technisch auseinanderbauen und wieder zusammensetzen mit allen Hilfsmitteln der modernen Kommunikation, mit Notebook und Tablet und man kann im Word bunte Querverweise und Fußwurzeln und hebräischer Urtext mit einfügen. Ich habe da schon viele beeindruckende Dinge gesehen. Wenn diese Person nicht mit Jesus in einer lebendigen Beziehung lebt, dann warne ich vor der Lehre dieser Person. Weil Jesus sagt, ihr erforscht die Schriften und sie zeugen tatsächlich von mir, aber ihr kommt nicht zu mir und deshalb habt ihr kein Leben. Letzten Endes muss aus aller Art von Verkündigung Leben hervorkommen. Es muss das Leben strömen, was von Gott kommt. Es gibt dieses alttestamentliche Bild von diesem Strom der Gnade, die ja fließt über die Schwelle des Tempels. Und wir leben definitiv in der Zeit von Gnade. Und das bedeutet, in verschiedenster Form und Art und Weise muss Gnade fließen und muss die Verkündigung uns beleben, animieren, bestärken, korrigieren. Aber der Grundtenor in dem Ganzen ist, dass wir noch tiefer, noch fester Jesus lieben. Ja, die Schriftgelehrten hätten eigentlich am schnellsten, am ehesten erkennen müssen, wer Jesus war. Und dann ist von einigen berichtet, die ihn erkannten und die auf Gründen aus Diplomatie ihn nicht bekannt haben oder sich nicht dazu bekennen wollten, dass sie erkannt hatten, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Weil sie Angst hatten, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden, Angst hatten, Ansehen einzubüßen und diesen Preis nicht zahlen wollten. Eigentlich hätten sie sofort erkennen müssen, wer er ist, weil sie kannten die Schriften. Und wenn wir sehen, da kommt eine Prostituierte zu Jesus oder Zöllner, die verachtetsten Leute überhaupt, und Zöllner sind wirklich keine angenehmen Zeitgenossen, das kannst du testen, wenn du in Richtung Osten fährst, dass mit Zöllnern nicht zu spaßen ist und ich nachvollziehen kann, dass diese Berufsgruppe extrem verachtet war im Volk, weil sie einfach von Berufswegen eben die Hände aufhalten und die Leute bestehlen. Zu keinen dieser Leute war Jesus so scharf. Ja. Also lasst mich das zusammenfassen. Der Herr hat einen Plan für die Gemeinde hier. Das steht außer Frage, daran besteht nicht der geringste Zweifel. Der Herr sucht Menschen, genau wie es im Alten Testament steht, die sich rufen lassen, durch die er seinen Willen tun kann. Es gibt im Psalm eine Stelle, ich kann es leider nicht die Bibelstelle nennen, weil ich darauf jetzt nicht vorbereitet bin. Da steht, dass Gott sagt, ich habe David gefunden. Gott hat David gefunden, ein Mann, der sich ihm hingegeben hat und durch diesen Mann hat Gott das Volk gewaltig gesegnet. Einmal das Volk durch ihn als König und die prophetische Komponente, dass Jesus Sohn Davids genannt wird und dass ganz viel des Verhaltens David für uns wichtig und interessant ist als Gemeinde und als Nachfolger von Jesus. Ich habe David gefunden. Steht das da? Stark. Genau. Gott hat euch gefunden. Und es ist die Zeit, jetzt aufzustehen. Und alle Bereiche, wo ihr seht, hier gab es eine Zersetzung. Hier ist der Feind eingebrochen. Hier sind Dinge nicht gut gelaufen. Hier sind wir in eine falsche Richtung gegangen. Es ist jetzt die Zeit, nicht mehr zu warten, was würden irgendwie kommen, sondern wir werden jetzt es korrigieren. Und Gott ist in dem Bereich von Umkehr viel unkomplizierter wie wir. Wir sehen, das war verkehrt. Wir sagen, Herr, das tut uns leid, bitte vergib uns. Und der Herr vergibt uns und das war's. Wir sind so gegangen, wir erkennen, das war falsch, wir gehen jetzt so und gehen richtig. Das ist alles. Der Herr möchte gerne neue Gewissheit ausgießen, Freude an ihm, Freude an dem Werk, das er tut. Und der Herr möchte ganz sicher neue Perspektive geben, auch euch persönlich. Wo will denn Gott mit mir persönlich hin? Was hat denn der Herr mit mir vor? Das, glaube ich, brennt auf dem Herzen von Jesus, das offenbaren zu können. Lasst Dinge hinter euch, die euch behindert haben, die euch festgehalten haben und steht wieder auf. Und natürlich ist das in erster Linie die Aufgabe der Leitung, von Dingen sich zu trennen und geistliche Sachen zu entscheiden. Davon lösen wir uns und wir gehen jetzt in diese Richtung. Und wir empfangen vom Herrn, was ist jetzt maßgeblich auch die Passage in der Schrift, die jetzt uns beeinflussen soll und die jetzt zu uns redet. Aber wir alle, ihr alle, werdet gebraucht, da mitzustehen und das im Gebet zu unterstützen. Leider brauchen Gebet, prinzipiell und in der Phase jetzt sowieso. Wann hast du das letzte Mal für deine Ältesten gebetet? Es braucht, dass ihr da miteinander steht. Und das gesamte Gedankengut, was so den Geschmack hat, na, wer weiß, macht das überhaupt Sinn? Ist es überhaupt der Wille Gottes? komplett niedermähen. Dagegen müsst ihr vorgehen wie eine Axt. Dieses gesamte Gedankengut, was sich so halbfromm anschleicht, ja, wer weiß, ist das überhaupt Gottes Plan und ist das überhaupt richtig und sollten wir und ach, vielleicht lassen wir das lieber sein und erst mal sehen und wenn wir das und das und das anschauen, da fehlt uns ja so viel, ach, da warten wir lieber erst mal ab. All dieses Gedankengut, was diesen Geschmack hat, kategorisch ablehnen und ausmerzen, nicht mehr so denken und immer wenn sich sowas anschleicht, weg. Wilde Entschlossenheit, wir sind hier, das war des Herrn Wille, wir sind errettet, das hat den Preis gekostet, dass er sein Leben gegeben hat und deshalb folgen wir ihm nach, volles Rohr, mit voller Kraft. Jetzt geht es nach vorne. Paulus vergleicht es nicht umsonst mit diesem Lauf oder auch andere Bilder in der Bibel, die von diesem Bild sprechen, dass wir sind wie in einer Armee, wir sind ein Soldat. Und wenn der Befehl ergeht, dann geht's los, dann geht's in die Schlacht. Und dann gehen wir nach vorne und wir ziehen in die Schlacht, um zu gewinnen. Und für was anderes ziehen wir nicht in die Schlacht. Wir ziehen in die Schlacht, um zu gewinnen. Aus keinem anderen Grund gehen wir irgendwohin einen Meter. Das, glaube ich, ist zur Stunde irgendwie das Programm. Es gefällt dem Feind, uns mit dem Anschauen von uns selbst lahmzulegen. Es gefällt ihm, ja, bevor wir nicht erst das und das komplett geregelt haben, brauchen wir ja gar nicht. Das ist ultimativ Feind. Weil das kannst du auf alles anwenden. Und wenn das die Wahrheit wäre, dann werden wir nie, nie, nie irgendwo hinkommen, wo wir sagen könnten, ja, jetzt sind die Voraussetzungen erfüllt, jetzt geht's los. Wir werden nie sagen können, es stimmt alles, alles ist in Ordnung, jetzt können wir aufstehen, jetzt können wir Zeugnis geben oder jetzt können wir den Dienst entsenden oder jetzt können wir dies oder das tun im Namen des Herrn. Paulus hat von sich selber bezeugt, dass er sehr schwach ist und dass in seiner Schwachheit Jesus zur Vollendung kommt und dass dadurch das eigentlich Kostbare und Geniale durch den Herrn geschieht. Und manchmal habe ich das Empfinden, so von unserer Gemeinde in Zwickau so ein Bild existiert, als wäre in unserer Gemeinde alles gut. Das ist ein riesengroßer Irrtum. Unsere Gemeinde ist eine riesige Baustelle. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute auf der Baustelle nicht wirklich wissen, was sie tun. Mich eingenommen. Aber das ist für den Herrn überhaupt kein Problem. Was der Herr braucht, sind Herzen, die ihm hingegeben sind und die untereinander verbunden sind in guten, aufrichtigen Beziehungen. Das ist das, was er braucht. Also das sind Sätze, ja, bevor wir nicht, brauchen wir gar nicht. Die machen alles tot, die machen alles nieder. Weil wer will denn beurteilen, wann wir geistlich einen Zustand erreicht haben, dass der Herr könnte? Und wie gut und genial soll denn der sein? Und diesen Zorn können wir uns getrost ziehen lassen. Diesen Ort des Zustandes erreichen wir nicht eine Sekunde, bevor der Herr wiederkommt. Weil das Wort sagt, wir werden vollendet oder verklärt oder verherrlicht in dem Moment, wo er kommt. Also hören wir auf zu schauen, was alles fehlt und schauen auf ihn, da fehlt nichts. Und dann haben wir die Zusage in seinem Wort, dass er unseren Mangel ausfüllt. Und wir müssen uns bewegen. Das möchte ich euch ans Herz legen. Fangt an, euch geistlich zu bewegen. Reinhard Bonke hat mal so schön gesagt, du kannst keinem parkenden Auto folgen. Also da, glaube ich, braucht es Entscheidungen in eurer Leitung, aber mit euch gemeinsam zusammen, dass ihr Grundsatzentscheidungen trefft und danach lebt und da neu aufsteht, damit der Herr offenbaren kann, wie will er Dinge tun, was will er tun durch euch, wie will er, dass ihr ein Segen seid Dass er das will, steht außer Frage. Da brauchen wir nie wieder einen Zweifel daran zu haben. Ihr seid gesetzt, um ein Segen zu sein. Jeder persönlich und ihr als Leib, als Gemeinde. Das steht außer Frage. Dafür sind wir hier, ein Segen zu sein. Es gilt nur noch herauszufinden, wie. Und das ist eine Strategie des Feindes, uns mit uns selber zu beschäftigen, damit wir ja nicht danach Ausschau halten, dass wir ja nicht Ermutigung und Trost empfangen von seiner herrlichen Art, von seinem Wesen, von seinem Herz, von dem Gott und dem, wie er ist. Das ist eine finstere Strategie des Feindes, dass wir uns selber anschauen. Wir sollen auf den Herrn schauen. Und ich meine damit nicht, wir können leben, wie wir wollen und wir können sündigen, wie wir lustig sind und da haben wir das alles irgendwie tolerieren. Ich meine das nicht und ich glaube, ihr wisst, dass ich das nicht meine. Aber wenn wir den Herrn anschauen, dann kommen so leise Ermahnungen auch und wir wissen ganz genau, das gefällt dem Herrn nicht in meinem Leben, davon kehre ich um. Und das Wesen von Buße und Umkehr ist in sich etwas, was immer ins Leben bringt. Das Wesen von Buße und Umkehr ist, wie wenn du in ein Auto steigst und du lässt den Motor an und fährst los. Das Wesen von Buße und Umkehr, die der Heilige Geist wirkt, ist, dass du sehr genau weißt, wo möchte der Herr, dass du umkehrst. Und du kehrst um, empfängst Vergebung und es ist sofort Freude da. Und du betest mit der Kraft des Heiligen Geistes, an der Stelle richtig zu leben und nicht mal verkehrt. Also der Geist Gottes überführt, das tut er sehr konkret, weil er ein großes Interesse daran hat, dass wir es verstehen und tun und umsetzen können. Und wenn wir vielleicht von uns denken, ich bin absolut taub und ich begreife es immer als allerletzter im ganzen Saal, dann kannst du davon ausgehen, dass der Heilige Geist das auch weiß und dir so erklärt, dass auch du es verstehst. Das, so ist er. Ich bin froh, dass der Heilige Geist mir Dinge erklärt, dass ich sie verstehe. Und das kann er. Also, der ganze Bereich von Buße und Umkehr, der vom Geist Gottes gewirkt ist, hat in sich Leben. Der Todesgeruch weg, Leben kommt. Das ist das, was vom Herrn kommt. Und es ist ein Trick des Feindes. Und das Glückliche oder das Gute ist an unserem Feind, dass er keine schöpferische Kraft in sich hat. Deshalb muss er immer dasselbe machen. Und über die Jahre, wo wir auch bei uns Gemeinde bauen und andere Gemeinde besuchen, ist es deshalb einfach zu sehen, weil der Feind macht immer dasselbe. Und es ist unglaublich, dass selbst in anderen Nationen, in anderen Kulturen, in anderen Sprachen, dass es sogar wortwörtlich genauso anhört. Wenn der Feind irgendwas macht, ist es immer dasselbe. Und nun sind wir hier und wir wollen dem Herrn dienen und wir wollen richtig leben. Und dann kommt der Feind mit dem Trick, unter dem Deckmantel von den Wörtern von Buße und Umkehr, das in den Raum zu stellen. Aber das hat den Geschmack von Verurteilung. Und das hat den Geschmack, lass es sein. Es macht keinen Sinn. Das ist sein Ziel hinter dem. Der Feind bringt Verdammnis, aber er kommt natürlich nicht in die Gemeinde und wird nicht hier vorne vom Rednerpult sagen, ihr seid alle Verdammte. Das wird er nicht tun. Unser Feind ist nicht dumm. Aber wenn der Feind versucht, Lähmung zu bringen, dann operiert er mit den Wörtern von Buße und Umkehr. Aber das bleibt allgemein nicht greifbar. Und die Leute bleiben in der Regel zurück. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Was jetzt konkret? Wenn der Heilige Geist spricht, also zumindest zum allergrößten Teil habe ich den Anspruch, dass er am Ende ganz konkret klar ist, was habe ich jetzt zu tun? Irgendwie muss am Ende klar sein, okay, das habe ich jetzt zu tun. Dirk Prinz hat es mal so gelehrt oder von sich selber erzählt, dass er als junger Prediger oft überlegt hat, was kann ich predigen, was kann ich lernen, was kann ich ausbreiten? Und später erkannt hat, viel wichtiger ist die Frage, was kann ich bewirken? Und gesagt hat, also eine Lehre, wo es am Ende nicht eine konkrete Entscheidung gibt, ist eigentlich vertane Zeit. Also der Geist Gottes ist da gerne konkret und macht das Ganze auch einfach. Das Evangelium ist auch immer einfach und wird auch von jedem verstanden, egal welcher Herkunft oder Bildung. Das Wesen des Feindes, Lähmung und Verdammnis zu bringen, ist, eine Art von Buße in die Gemeinde zu bringen, wo keiner weiß, was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Und damit verknüpft, also solange ihr noch so seid, geht ja gar nicht. Ja, wieso? Ja, was muss ich denn ändern, damit ich nicht mehr so bin? Und dort gibt es das Vakuum. Und das füllt er gerne mit immer größer und wachsenden Gedanken und Festungen, was verkehrt ist. Und uns fehlt ja das und das haben wir auch nicht und das ist ja eingeschlafen. Und die sind weggegangen und hier ist ja auch keine Salbung mehr. Unterm Strich, lass uns den Leuten abschließen. Und dann ist da in der Hölle eine Feier. Wir schließen den Leuten nicht ab. Wir stehen wieder auf. Wir sind bereit, umzukehren, wo der Herr uns das zeigt. Und das nicht erst in 3 Jahren, sondern sofort. Wir sind bereit, uns zu demütigen. Und das ist alles, was er von uns erwartet. Und dann kommt neues Leben. Und das ist was, wo ich ganz sicher bin, dass Gott wie in den Startlöchern ist und drängt, endlich ausgießen zu können, was ist jetzt der Plan? Was will ich eigentlich tun? Der Teufel ist ein Mörder und ein Räuber. Und er raubt das Aussicht auf das, was der Herr tut, die Vorfreude auf das, was kommt. Das will er gerne rauben. Lasst euch das nicht länger bieten. Lasst es nicht länger laufen. Nehmt und holt euch zurück, was der Feind geraubt hat. Holt euch das zurück und folgt ihm nach. Und das Ziel des Ganzen, und das ist nicht eine Utopie, das Ziel ist erreichbar, dass die Gemeinde ein Ort ist, wo man sich darauf freut, die ganze Woche dahin gehen zu können. Ich weiß, dass ihr relativ weit verstreut wohnt zum Teil oder lange Fahrstrecken habt und euch unter der Woche dadurch wahrscheinlich nicht so oft sehen könnt, wie wenn man jetzt alle geografisch ganz eng beieinander wohnen würde. Umso mehr ist das der Plan von Gott. Ich freue mich, meine Geschwister zu sehen. Ich freue mich, mit ihnen zusammen bei Jesus zu sein. Und dann wird der Herr euch gebrauchen und die Gemeinde nehmen als eine Körperschaft, die Aussprüche macht im Lobpreis. Das haben wir Psalm 149. So ein kleines Beispiel, dass wenn Gemeinde zusammenkommt, aus der Gemeinschaft miteinander und mit Gott geistlich Dinge gebetet werden, die auch geschehen und die getan werden. Psalm 149 steht es: Lobpreis sei in ihrer Kehle und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand, um Rache zu vollziehen an den Nationen und Strafgerichte an den Völkerschaften, um ihre Könige zu binden mit Ketten, ihre Edlen mit asernen Fesseln, um das schon aufgeschriebene Gericht an ihnen zu vollenden. Also ich stelle mir das so vor, dass eine Gemeinde in Einheit zusammenkommt und der Heilige Geist sich bewegen kann und das aus der Zeit von vor dem Herrn sein und sich an ihm freuen und an seinem Wesen und an seiner Liebe zu uns. Und dass der Geist geleitet Aussprüche kommen, Anweisungen, vollmächtige Gebete in die unsichtbare Welt hinein und dass solche Gebete solche Auswirkungen haben werden, dass wir die im Sichtbaren sehen werden. Das ist ein Niveau, was der Herr möchte, was wir erreichen, wo wir hinwachsen sollen, damit er im wörtlichen Sinne durch uns regieren kann, seine Herrschaft ausüben. Und das ist eine herrliche Beschreibung. Also wir sitzen nicht da mit tief geneigtem Haupt und befassen uns irgendwie mit Dämonen und mit finsteren Mächten, sondern wir jubeln und freuen uns am Herrn. Und aus der Gegenwart Gottes kommt ein Befehl in die Finsternis und da geht durch bis unten hin. Und nach dem Befehl ist es nicht mal so wie vorher. Das ist der Plan von Gott. Da bekommt Lobpreis eine völlig andere Dimension, wenn uns bewusst wird, wir stehen jetzt hier wie ein Kriegsherr. Und wer sich das gerne bildlich vorstellt, das sind solche Filme aus der Sandalenzeit bei den Römern, unheimlich hilfreich zu sehen, was losgeht, wenn der Kriegsherr losschlägt. Also da ist so viel in Planung bei dem Herrn, dass die Gemeinde diesen Biss bekommt, dass der Feind schon bei dem Gedanke erschaudert, jetzt trifft sich wieder die Gemeinde hier. Jetzt wird es wieder grausam für uns. Es ist wieder eine Mörder. Also lasst uns diesen Spieß umdrehen. Er hat uns jetzt lange genug genervt. Jetzt nerven wir ihn, weil wir wissen, wer wir sind. Der Herr ist der Herr, das wird sich niemals ändern. Und wir gehören ihm und das wird sich auch niemals ändern. Wir sind sein Eigentum und Gott übernimmt Verantwortung für sein Eigentum. Und Gott hat beschlossen zu verantworten, uns dorthin zu bringen, wo er uns hinhaben will. Und er wird es tun. Er wird es tun. Daran besteht kein Zweifel. Alles andere können wir heute zum Buddhismus konvertieren. Versteht ihr? Alles andere ist einfach nur hohl. Zeitverschwendung. Aber er ist der Herr. Und er hat einen Plan. Steht auf, streift das ab wie ein altes Gewand. Legt Joche ab. Kommt neu vor dem Herrn und sagt, Herr, wir haben hier eine Menge vergeigt. Wir sind irgendwie auch hilflos. Aber eins steht fest, du bist unser König. Wir werfen uns auf dich. Und wir brauchen es, dass du uns aufbaust, dass du uns formst, dass wir zu dem werden, was du gerne möchtest. Und er wird das beantworten. Daran besteht kein Zweifel, er wird das beantworten, er wird es tun. Er hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen und er wird sie bauen. Und als letzten Punkt noch, wir wissen aus dem Wort, dass er kommt zu einer Braut ohne Flecken, ohne Runzel, ohne Fehler. Das ist eine Schriftstelle, die mir sehr viel Trost gibt, weil Gott den Vater, der Vater den Sohn liebt und der Sohn liebt den Vater. Das sehen wir viel im Johannesevangelium. Und Gott wird dafür sorgen, dass sein Sohn die Hochzeit mit der Braut hat. Gott selbst wird dafür sorgen, weil er seinen Sohn liebt. Das ist eine so unumstößliche geistliche Tatsache, die steht so viel höher als restlos alles, was unser Feind veranstalten könnte. Es ist absolut unerreichbar für den Feind, an dieser Tatsache irgendetwas zu ändern. Gott liebt seinen Sohn und er wird seinem Sohn diese Braut geben. Das wird geschehen. Und nun haben wir diese Wortgruppe ohne Flecken, ohne Fehler. Und viele Jahre habe ich eigentlich um die Schriftstelle in Bogen gemacht, weil mir das nicht geheuer war, wie das gehen soll. Und wenn ich mich angeschaut habe, dann wusste ich, oh, dann wird es mit mir wahrscheinlich nichts. Es ist ja ohnehin eine Herausforderung für uns Männer, Braut zu sein, ne? Also das habt ihr Frauen wirklich einen Vorteil. Wenn ich so sehe, was bei Hochzeiten so losgeht mit dem Brautkleiden, alles schwierig. Lange Zeit war mir diese Schriftstelle unangenehm. Und irgendwie dachte ich, oh, hoffentlich ist es nicht ganz so extrem. Hoffentlich ist Gott nicht ganz so streng. Wer gehört denn dann überhaupt dazu? Wer schafft denn das? Wie soll denn das gehen? Ohne Fehler, ohne Flecken. Über die Jahre glaube ich, dass Gott mir das offenbart hat, dass ohne Fehler oder ohne Flecken nicht meint, das sind ausschließlich Menschen, die alles richtig machen. Das meint diese Passage nicht. Das meint nicht, dass es die Braut eine Gruppe von Menschen ist, denen alles gelingt und die keine Fehler mehr machen oder die in keinem Moment mehr schwach sind. Das meint nicht diese Schriftstelle. Ich glaube, dass sich diese Fehlerlosigkeit, dieses ohne Runzeln, ohne Flecken, auf unsere Herzen bezieht. Und zwar auf unsere Haltungen. Auf die Haltungen in unseren Herzen. Unsere tief innersten Überzeugungen und Gedankengänge, unsere innersten, tiefsten Beweggründe, unsere Haltung. Das ist das beste Wort eigentlich im Deutschen. Ich bin überzeugt, dass die Gemeinde, zu der Jesus kommen wird, zu wirklich 100% aus Leuten besteht, die die Haltung haben, die der Herr gerne sehen möchte. Nämlich Philipper 2, die Gesinnung Christi. Und das sind ganz sicher Leute, die Fehler machen, Sachen verkehrt sehen, Sachen nicht mitgekriegt haben, wo wir uns durch Missverständnisse verletzen, was Unbedachtes sagen, was den anderen trifft. All diese Dinge auch in der Braut stattfinden werden. Aber weil in allen beteiligten Herzen die Gesinnung Christi ist, ist in all diesen Dingen Vergebung und Reinigung, und das Blut Jesu wird kontinuierlich und reinigt kontinuierlich und ununterbrochen. Die Gesinnung Christi, ich glaube, darauf bezieht sich diese Beschreibung der Braut. Diese Haltung der Herzen, ich kann es nicht, aber der Herr kann es. Ich schaffe es nicht, aber Jesus hat es für mich geschafft. Ich habe es nicht verdient, aber ich habe Gnade. Mit meiner Kraft kriege ich es nicht hin, aber Jesus schafft es. Jesus in mir. Ich in ihm und er in mir. Oder die andere Schriftstelle, dass er wachsen muss und wir selber abnehmen. Dass unser eigenes Ich gekreuzigt wird, nicht mehr auf dem Thron sitzt, nicht mehr den Ton angibt, sondern dass Jesus wirklich unser Herr sein darf. Das hängt alles mit der Gesinnung Christi zusammen. Das lohnt sich zu studieren. Ich empfehle sehr dieses Buch von Greg Violi, Die Schönheit des Königs. Es gibt ein sehr gutes Bild. Was ist die Gesinnung Christi? Was meint das? Und ich bin überzeugt, in den Jahren, die vor uns sind, es werden viele, viele Gemeinden entstehen. Es werden sehr viele Gemeinden komplett umgebaut werden vom Herrn, und es werden Gemeinden von der Landkarte verschwinden. Und dass Gemeinden von der Landkarte verschwinden, hat etwas mit den Entscheidungen der Leute zu tun in den Gemeinden. Davon wird es abhängen, wo es hingeht. Aber jede Gemeinde, die sich auf den Herrn wirft, jede Leitung, die sich auf den Herrn wirft und sagt, Herr, wir wollen dir nachfolgen und wir wollen, dass du hier bei uns, unter uns, das Haupt bist, diese Gemeinde wird gebaut. Ausnahmslos. Aber Gemeinden, die beschlossen haben, wir wissen, wie es geht und wir brauchen niemand. Und Leiter, die beschlossen haben, ich bin hier der Chef und es läuft so, wie ich das sage oder wie die Tradition das sagt oder wie das Modell das sagt. Diese Gemeinden kommen in große Probleme. Also da wird es eine große Veränderung geben. Und die Gemeindelandschaft wird in 10, 20 Jahren total anders aussehen als heute. Und da werden viele Orte sein, wo der Herr wohnen kann und seine Macht und seine Stärke zeigt. Und wo Heilung geschehen und Wiederherstellung kommt. Wo Leute einfach, weil Jesus da ist, in der Lage sind, all den Nöten zu begegnen, die wir um uns herum sehen. Das ist der Plan vom Herrn. Und ich glaube, da gibt es die spezifische Berufung jedes Einzelnen und es gibt die gemeindespezifische Berufung. Insofern habt ihr die Verantwortung zu suchen, was genau hat der Herr vor hier mit unserer Gemeinde. Es funktioniert definitiv nicht, dass man schaut in den Nachbarort, die Gemeinde blüht und wächst und gedeiht. Was macht die? Das machen wir jetzt auch. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht, wenn du gerufen bist, Fleischer zu sein, das machen, was ein Bäcker macht. Funktioniert einfach nicht. Also das gilt es zu suchen und zu finden, und der Herr will, dass wir es finden. Und es ist in seinem Charakter verankert, dass er gerne will, dass wir nach Dingen suchen. Er will, dass wir sein Angesicht suchen. Er will, dass wir nach unserer Berufung suchen. Und das gefällt ihm. Das hat er halt so festgelegt. Aber er hat es nicht so versteckt, dass es keiner findet. Er will, dass wir das finden. Ja, es ist Zeit aufzustehen und einen neuen Weg zu gehen. Und alles, was euch in Lähmung gebracht hat oder wo ihr das Gefühl habt, was macht das für einen Sinn, wo geht das eigentlich hin, dieses so die Wand kurz vor sich haben und nicht irgendwie weiterschauen können, schafft das raus. Erklärt das als Feind. Denkt nicht mehr die Gedanken des Feindes. Die Gedanken sind nicht frei. Das Volkslied ist nicht wahr. Wir können nicht die Gedanken des Feindes denken. Und das entspricht seinem Wesen. Lass es doch sein. Gib auf. Hält uns ein paar Tatsachen vor Augen, um uns zu beweisen, es macht eigentlich keinen Sinn. Es macht Sinn. Der Herr ist der Herr. Und er will alles geben. alles geben, um seinen Willen erfüllen zu können. Ich denke, ich werde beginnen mit Gebet und möchte euch ermutigen, bitten, einladen, es einfach vom Platz aus ganz kurz das sagt, was ihr dem Herrn sagen wollt. Und ich bitte euch, dass wir da konzentriert sind in den Gebeten bei dem, worum es jetzt ging. Also, wir segnen jetzt nicht Israel. Versteht ihr? Wir bleiben jetzt genau bei dem, was wir jetzt besprochen haben. Was war bisher? Was ist jetzt unser Zustand? Wo geht es hin? Was wollen wir an alten Dingen verabschieden? Und was wollen wir wieder haben? Wo hat uns der Feind etwas geraubt? Und wo sagen wir heute, das hole ich mir zurück? Im Namen Jesu, das hole ich zurück. So was meine ich. Da möchte ich euch ermutigen, dass ihr dem Herrn sagt, was ihr ihm sagen wollt. Kurze Gebete. Versucht, die langen Einleitungen wegzulassen. Ganz kurze, knackige Sätze. Herr, ich stelle fest, da war das. Ich will das nicht mehr. Vergib mir oder bring mich da raus. Ich löse mich davon. Ich sehne mich nach dem. Punkt. Vielleicht können wir das so versuchen und dem Heiligen Geist auch Raum geben. Und bitte unterschätzt nicht, das, was wir hier beten, hat wirklich Bedeutung. Worte haben Macht. Und der Heilige Geist braucht Worte, um wirken zu können. Es ist nicht egal, ob du den Mund aufmachst oder nicht. Es ist entscheidend, dass da Worte kommen aus unserem Mund. Und dass der Geist Gottes diese Worte auch nehmen kann und auf der Basis dieser Worte auch wirken kann. Vater, ich danke dir, dass du ein Schöpfer Gott bist und dass du den Plan hast über alles. Dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast. Und dass das in sich alles so genau und präzise und stimmig war. Dass du das hunderte von Jahren angekündigt hast und dass Jesus gekommen ist, genau so. Bis in kleine Details hinein hast du gelebt, Jesus, wie es das Wort vorhergesagt hat. Ich danke dir, Vater, für diese herrliche Einheit zwischen dir und dem Sohn und dem geschriebenen Wort. Ich danke dir, lieber Jesus, dass du das Haupt der Gemeinde bist und dass dein Herz total für die Gemeinde schlägt, für deine Braut. Ich danke dir, Herr, dass du die Gemeinde hier siehst und von Herzen lieb hast. Und dass du nicht eine ganz tiefe Falte auf der Stirn bekommst, wenn du an die Gemeinde hier denkst. Und dass du auch nicht zornig oder ärgerlich bist. Danke, Herr, dass du voller Erbarmen bist. Und dass Gnade bereit ist bei dir. Und jetzt haben wir Zeit und ihr könnt einfach vom Platz aus dem Herrn sagen, was er sagen möchte. Jesus. Jesus, wir brauchen dich so sehr. Du, unser König, unser Heiland. Herr, wir bringen diesen ganzen Berg vor dich hin. An Frustration und Traurigkeit, an Resignation, Perspektivlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Ärger. Herr, wir kommen vor dich, wir geben dir das alles. Beten, dass du uns vergibst. Vergib uns unsere Beziehungsunfähigkeit. Vergib uns, wo wir lieblos waren. Vergib uns, wo Religiosität Raum bekommen durfte. Danke, Jesus, dass du uns gerne vergibst und dass du uns lieb hast. Das bete ich, Herr, dass wir all diese Lasten jetzt bei dir lassen können und dass du diese Lasten von unseren Schultern nimmst jetzt. Ich bete im Namen Jesu, dass das Joch von Knechtschaft zerbrochen wird, das Joch von Verdammnis. Breche jetzt im Namen Jesu das Joch von Hoffnungslosigkeit, das Joch der Angst, ob wir es denn schaffen bis zum Ende, ob wir denn dabei sein werden. Ich breche dieses Joch der Angst im Namen Jesu. Dieses Joch, was ernährt ist von Zweifel, das Joch der Unsicherheit breche ich im Namen Jesu. Ich bete, dass jetzt Freiheit kommt davon für diese Gemeinde hier. Freiheit von dir, Heiliger Geist. Und ich bete, dass du deine Gedanken neu ausgießt, was die Wahrheit ist und was dein Wort sagt. Dass du uns erwählt hast, Jesus, und dass wir Könige und Priester sind. Ein Volk dir zum Besitztum, eine heilige Nation. Das ist die Wahrheit, das stellen wir dem entgegen. All den Ängsten, ob wir am Ende am Ziel ankommen, ob wir es denn schaffen. Wir stellen entgegen, du hast uns gemacht zu einem Volk deines Besitztums, zu einer heiligen Nation, zu königlichem Priestertum. Und ich bete das für die Gemeinde hier im Namen Jesu. Durch Gerechtigkeit wirst du fest gegründet sein. Sei fern von Bedrängnis, denn du brauchst dich nicht zu fürchten und von Schrecken, denn er wird sich dir nicht nähern. Siehe, wenn man auch angreift, so geschieht es nicht von mir aus. Wer dich angreift, wird um deinetwillen fallen. Siehe, ich selbst habe den Schmied geschaffen, der das Kohlefeuer anbläst und die Waffe hervorbringt als sein Werk. Und ich selbst habe den Verderber geschaffen, um zugrunde zu richten. Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist der Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit von mir her, spricht der Herr. Damit segne ich euch im Namen Jesu, dass ihr Gerechtigkeit vom Herrn her habt. Und das ist euer Erbteil, dass es keiner Waffe gelingen wird, die gegen euch geschmiedet ist. Das ist euer Erbteil, dass es keiner Waffe gelingen wird und dass ihr jede Zunge, die im Gericht gegen euch aufsteht, schuldig sprechen könnt. So sagt es das Wort, das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihrer Gerechtigkeit von mir her, spricht der Herr. Komm, Heiliger Geist, und bring neue deine Gedanken über das Ganze und tu dein Werk. Ich bete, dass du Gnade und Erbarmen hast für die nächsten Schritte. Ich bete für die Leitung hier, für die Männer, die Verantwortung haben, dass du ihnen Offenbarung gibst, was zu tun ist. Ich bitte dich um deine Herabneigung, Herr, dass du die Beziehungen, die sie untereinander haben, erneuerst und baust und schön machst und stärkst. Danke, dass du da Herr bist. Und danke, dass bei dir alles ist, was wir brauchen. Jesus, wir schauen auf dich, du wunderbarer, herrlicher König, da du regierst im Licht und in Wahrheit und Gerechtigkeit. Danke für dein gutes Herz, Herr, für deinen reinen Charakter. Du bist ohne Falsch. Danke für dein Wort. Und danke, dass dein Wort wahr ist. Und danke, dass dein Wort unsere Speise ist. Danke, dass in deinem Wort die Kraft ist, zu tun, wovon es spricht. Wir ehren dich dafür, Jesus. Amen. Amen.